Hallo und herzlich willkommen bei Epic Tales. Mein Name ist Erik und der heutige Gast ist Bernhard, den ihr schon von vor der Kamera kennt. Viel Spaß! Equipment, Preparedness, Intelligence, Guns. Hier ist Epic Tales, der Podcast von Epic. Ja, und da sind wir. Es wurde gerade runtergezählt und der Bernhard ist schon ganz aufgeregt. Hallo Bernhard und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, mein lieber Bernhard, ich habe dich in der Ankündigung schon kurz erwähnt, als einer der Gründungsmitglieder, behaupte ich mal, ne? Von Epic?
Nein, tatsächlich
dann,
nicht.
Okay, aber dann musst du mir mal die ganze Geschichte erzählen, weil ich glaube, weder Martin noch Max haben jemals erzählt, so wer jetzt so der Kern ist und wie man dazu gekommen ist. Aber stell dich doch mal ganz kurz den Leuten da draußen vor.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Bernhard, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, ein Kind seit 5 Monaten jetzt mittlerweile. Ja, und also glücklicher, stolzer Vater und Verteidiger der Keuschheit meiner Tochter.
Oh, yeah.
Yeah. Ja, also, es hat sich einiges getan in der Vergangenheit, sag ich mal.
Ja. Ja. Ist ein großer Einbruch, ne? Oh, da können wir gleich mal drüber sprechen, aber erzähl weiter, ja?
Ja, Einbruch würde ich jetzt nicht sagen, eine große Veränderung, doch. Mm-hmm. Ja, also vor allem, was so das Mindset angeht nochmal.
Ja. Ja.
Aber ansonsten, viele kennen mich bereits aus Filmen wie Meine Staccato-P und ich. Also ich bin eines der Gesichter, die man bei Epic immer wieder vor der Kamera sieht.
Genau.
Und kümmere mich eben bei der Epic Group hauptsächlich um alles, was knallt, scheppert, raucht und Löcher macht. Also ich bin für Guns and More, Optiken und so weiter, das ist so mein Steckenpferd, dafür bin ich verantwortlich.
Sehr, sehr schön. Das ist ja schon mal ein großes, weites Feld. Lass uns mal auf diese, weil das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den auch viele oder einige in der Community sicher nachvollziehen können, aber das Vatersein, wie das schon auch vielleicht so ein bisschen auf die Hobbys einwirkt oder wie man die Welt sieht, das ist ein ganz spannender Punkt. Bevor wir da aber hingehen, Epic hat sich ja mal irgendwann gegründet. So, und du sagst jetzt, du warst kein Gründungsmitglied. Das können wir jetzt ja hier einfach einmal klären. Wer ist denn wer sind denn die Gründungsmitglieder? Auf wessen Mist ist das gewachsen, der ganze Gedöns hier?
Also so wie ich das, ich kenne das ja auch nur aus Geschichten, das war ja graue Vorzeit, ja. Hat Martin, als er bei Spartanat war, immer davon geträumt, die ganze Nummer größer zu machen, weiterzubringen, so wie er halt einfach ist. Er ist ein Perfektionist und er liebt das, was er tut. Und wenn solche Leute ein bisschen ausgebremst werden oder sich nicht entfalten können, müssen sie eigene Wege gehen. Und da hat er sich, davon hat er immer geträumt und ein bisschen philosophiert. Und dann sind einfach die Jungs und federführend natürlich der Max, weil der Max einfach der große Anpacker ist.
Ja.
Sind dann auf ihn zugekommen und haben gesagt, pass auf, wenn du das machen willst, wir unterstützen dich. Ja. Und eigentlich war es das schon. Ja, wenn die ganzen Leute da mit Herzblut dabei sind, dann tut es einen Schnackler, dann tut es einen Schlag und schon läuft das Ding. Und dann ist es auch relativ schnell ins Laufen gekommen. Natürlich erst als kleine 1-2-3-Mann-4-Mann-Show, also bestehend aus Martin federführend, Toni, Max und Hannes, soweit ich weiß.
Ja, okay.
Und dann hat sich das so in die Breite geschlagen, ja. Und ich bin seit 2020 dabei.
Oh, ja, aber auch schon mitten in der Corona-Zeit, ne? Also so, das war, oder naja, nee, die war doch, nee,
ja,
doch.
Ja, schon, das ziemlich, war schon so die Corona-Hochzeit, sag ich mal, ne?
Ja.
Und ja, es ist bestimmt verjährt, ja, so illegale Basement-Treffen und sowas, ja. Und genau, da bin ich dann dazu gestolpert, ja.
Wie kam das? Woher kanntest du Martin und den Rest der Crew?
Also ich glaube, da muss man ganz groß mit dem Finger auf den Max zeigen.
Aha, okay. So, also war das so seine Bubble, oder?
Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich ein bisschen weitläufiger, sage ich mal. Ich bin ja ein sehr aktiver Sportschütze.
Okay, ja, ich glaube, das ist der Weg, wo wir hin wollen, so letzten Endes, weil auch das gemeinsame Hobby sozusagen dazu kommt. Aber erzähl, fang mal an, wie war das von deiner Sicht her?
Also wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, da haben sich jetzt die Wege mittlerweile ein bisschen so getrennt. Ja, den kannte ich vom Sportschießen. Also auf den ganzen Wettkämpfen trifft man ja immer dieselben Leute, das ist wie die Rinder am Wasserloch. Ja. Und der hat so eine Jochen Schweizer Shooting Experience Nummer aufgezogen und hat eben gefragt, ob ich ihm da helfen würde, das Ganze aufzubauen.
Okay.
Und
also das sollte schon so gehen, dass eigentlich jeder auch ohne Waffenschein mal dahin kommen kann, um mal zu schießen. Sowas in die Richtung, oder?
Ja, genau. Genau. Okay. So ein Jedermannsschießen im Grunde. Mhm. Und da hat er eben Leute mit Erfahrung gesucht, die da ein bisschen aufpassen würden. Mhm. Und da haben sich dann tatsächlich der Max und ich das erste Mal getroffen.
Ah, okay.
Ja, also der Max ist da auch irgendwie mit Nei gerutscht. Woher jetzt der Max den gekannt hat, das weiß ich gar nicht so genau. Ja, okay. Ja, aber wir sagen immer, jetzt wo sich das so getrennt hat, also ich sage jetzt mal in diese Epic-Blase und diese, ein bisschen verkorkste Schießblase da.
Ja, okay.
Seit sich das jetzt so ein bisschen da getrennt hat, sagen wir immer, das Beste, was uns passiert ist, dass wir uns kennengelernt haben.
Okay, ja, sehr schön.
Ja, also da sind ja richtige Freundschaften entstanden, die da auch wirklich durch dick und dünn gehen, muss man ja echt sagen. Und das ist so wirklich das positive Resümee, das wir aus dieser Nummer ziehen.
Ja.
Und dann wurde ich eines Tages eingeladen zu einem Videodreh bei Max im Keller und ja, seitdem bin ich dabei. Wie so eine entlaufene Katze vorm Supermarkt. Ja.
Aber klingt schon sehr schön. Ist das Max und du, ist das auch freundlich? Seid ihr euch nah? Wohnt ihr in derselben Region?
Jein. Also,
ja.
Also wir muss sind auch länderübergreifend tätig. Also ich bin in der Oberpfalz, der Max ist in Franken. Also ich bin praktisch in Nordostbayern und der Max ist eben in Franken, aber wir sind uns halt am nähersten, muss man sagen.
Okay.
Also wenn ich mich ins Auto schwinge, dann bin ich in 75 Minuten bei Max.
Ja, okay. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, so Löcher machen ist dein großes Hobby. Und da wollen wir doch mal anfangen, so ein bisschen beim Urschein. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, auch das hat in grauer Vorzeit angefangen, so wie meistens.
Ja.
Meistens. Genau, also ich musste immer schon die beste Faschingspistole haben, die es gibt.
Ja.
Da war Plastik natürlich raus, da musste es dann dieser berühmte Zinndruckguss sein.
Ja.
Und am besten dann Munition kistenweise. Und es ging dann weiter im Garten meiner Oma die Birnen vom Baum schießen, zusammen mit meinem Onkel damals, mit dem Luftgewehr.
Oder?
Ja, so ein Diana 45.
Das klassische, die Anfangsdroge, so das Luftgewehr vom Opa so oder von meinem Vater war es bei mir auch. Ja, okay.
Genau, die letzten Prügel, die mein Onkel bekommen hat von seiner Mutter. mit 45 oder so. Mhm. Ja, und dann ist das Ganze halt ein bisschen abgeflacht. Also natürlich großer Actionfilm-Fan und allem drum und dran. Und dann kam halt dann irgendwann die Bundeswehr ins Spiel.
Ja, okay.
Und dann habe ich dienen dürfen. Ja,
das okay, also auch vorher hattest du mich irgendwie als, also das ist ja auch was, das kenne ich nicht. Und deswegen frage ich danach. Also ich stamme aus dem neuen Bundesländern, also aus dem Osten, aus Thüringen. Und ich weiß, dass ich als Jugendlicher auch schon, es gab einen Schützenverein und ich war da auch mal. Aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass man da so hingegangen ist. Also das war immer so tricky, das rauszufinden, weil auch mal vor Internetzeit. Bin ja ein Hauch älter als du. Und jetzt hier auf dem Dorf ist es ja, also jetzt in Schleswig-Holstein in meinem Falle, ist es durchaus üblich, dass du zumindest einen Schützenverein hast, dass du, also dass da zumindest auch ein Zugang, auch wenn das diese klassischen traditionellen Schützenvereine sind, aber dass dann Vater da schon drin ist, in der Mutter. Und dann ist ja so diese Aufspaltung zwischen denen, die wirklich sportlich schießen wollen und die, ich sag mal, das Brauchtum in den Vordergrund rücken. Aber sowas war es bei dir bis dato noch nicht, ja?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin kein, wie soll man es nennen, kein klassisch ausgebildeter Sportschütze, sondern ich komme tatsächlich aus dem militärischen Bereich, muss man sagen.
Okay, ja, okay. Also ein bisschen der Weg, ja, okay.
Und es ist so, also die Oberpfalz ist ja statistisch gesehen der am stärksten bewaffnete Regierungsbezirk Deutschlands.
Ja, okay.
Daumen hoch, ja. Also die höchste Pro-Kopf-Anzahl an Privatbesitz besessenen Schusswaffen. Legal, natürlich.
Ja.
Aber dennoch hatte ich einfach da keine Berührungspunkte hier zu Hause.
Okay. Ja. Okay. Und du bist dann so, also auch in der Familie, jetzt abgesehen von Luftgewehr, erstmal nicht so, kein Zugang.
Nee, und dieses Luftgewehr, das ist auch nie sportlich eingesetzt worden. Also nee, das war wirklich so eine Knicklaufgeschichte. Ja. Und da hat man einfach im Hinterhof ein bisschen umeinander geplinkert. Ja,
ja, okay.
Und das war es eigentlich. Ja,
ja, okay. Oh, und ja. Dann sagtest du, kam die Bundeswehr. Und da willst du wissen oder würdest du erzählen, wo du warst? Oder ist das streng geheim? Oder
nee,
weil Oberpfalz, da gibt es ja einiges. Ne? Aber
ja, genau. Wir waren ja im Grunde das letzte Bollwerk, sag ich mal. Ne? Also wir haben hier die Panzerbrigade 12, die war hier stationiert, in Amberg. Und ich persönlich war aber in Oberfichtach bei den Panzergrenadieren. Da habe ich angefangen.
Ja.
Und ja, habe dann relativ schnell meine Zeit dort auch verlängert und habe mich dann quer durch Deutschland geschlagen. Also ich bin von einer Ausbildung zur nächsten gehuscht, war da sehr, sehr motiviert dabei, wollte eigentlich auch dabei bleiben.
Ja.
Und das hat sich dann aber auch, das hat sich dann zerschlagen, weil einfach aus persönlichen Gründen, muss man einfach sagen, hat sich das zerschlagen und dann aber haben sich da unsere Wege getrennt.
Okay, und du warst aber klassischer, also Wehrdienstleister und ein freiwillig Längerdienender sozusagen?
Ich war tatsächlich verpflichtet für 12 Jahre und habe das dann aufgekündigt.
Ah, okay. Und bist du aber noch eingezogen worden, ne? Du bist ein paar Jahre.
Ich bin noch eingezogen worden.
Genau. Und so kam es auch. Also hattest du vorher schon mal den Gedanke, Bundeswehr, bevor du das gemacht hast?
Ja, es ist so, also mein Vater war ein absoluter Kopfmensch. Ne? Der ist jetzt leider verstorben dieses Jahr.
Okay.
Aber war ein absoluter Kopfmensch, Akademiker durch und durch. Und alle Outdoor-Geschichten, die ich hatte, hatte ich mit meinem Onkel. Und mein Onkel war bei den Gebirgsjägern in Strupp.
Ah, okay.
Und da ist natürlich viel hängen geblieben. Ne? Das war halt alles, was draußen zu tun hat. Keine Ahnung, wir haben Nachtmärsche gemacht miteinander. Yeah. Also wir sind da gut vorbereitet reingestolpert. Yeah. Und ein wichtiger Teil war auch eine Schulpartnerschaft, die wir bei uns tatsächlich hatten.
Okay.
Und zwar mit einer Organisation namens Karl Theodor Molinari Stiftung. Das ist das Bildungswerk der Bundeswehr.
Shit, ich dachte und, so irgendwie so Völkischer Bund Oberfranken oder so.
Ja, okay. Oberpfalz, Obacht.
Oberpfalz, ja, genau. Also ja, okay.
Genau,
ja,
und die hatten einen Schulaustausch mit uns.
Mhm.
Das heißt, das sind kanadische Kadetten, praktisch nach Deutschland gekommen auf einen Austausch für 6 Wochen. Und die haben dann praktisch für 3 Wochen haben die einen Unterschlupf gesucht. Und meine Mutter hat das organisiert, weil die Englischlehrerin war. Und dann gab es da eben einen Rückaustausch. Das heißt, ich bin, als ich 14 war, bin ich für 4 Wochen nach Kanada eingerückt ins Kadettencamp.
Das ist eine Frechheit. Aber wie geil, ne? Wie toll. Also vom Erlebnisstandort her.
Genau. Also kanadische.
Willst du davon noch was erzählen, so die Highlights? Weil das ist ja schon was Besonderes. Ihr seid dann in der Gruppe wahrscheinlich geflogen. War das dein erster weiter Flug? Weil das ist ja schon spannend, ne?
Ja, ja. Das war wirklich mein erster Überseeflug, muss man sagen. Also vor allem halt in die Staaten oder auf den amerikanischen Kontinent. Und mit 14 ist das natürlich immer eine Riesensache.
Mega stark, ja.
Naja, und dann bist du halt wirklich da aufgeschlagen, bist dann abgeholt worden mit einem dieser berühmten gelben großen Busse. Und dann haben die dich in die Nähe von Toronto gefahren und da bist du dann eingeschleust worden. Also
super cool,
darum war dieses, das Einschleusen damals bei der Bundeswehr, war kein großes Thema, war im Grunde mein zweites Mal.
Cool,
also da bist du, bist du dann wirklich so in Oliv, das hat ausgeschaut wie die alten Bundeswehruniformen, so Moleskine und Boonie-Hat und allem drum und dran, bist du da eingekleidet worden und Kampfstiefel und dann bist du da 4 Wochen mit denen durch den Busch gehopst.
Super cool. Also es ist ja auch die Gegend um Toronto, ist ja auch wunderschön mit denen, auch mit dem Ontario-See, mit denen, also das ist schon wirklich klasse. Also toll, dass es die Möglichkeit gab. Ne? Also cool. Ja,
ja. Also super. Wir sind da die ganze Ostküste abgereist und haben da auch eine Woche Camping in Thousand Islands gemacht. Ne? Also was diese riesen Seenplatte ist mit 1000 kleinen Inseln drin.
Ja.
Und da echt mit Kanu von Insel zu Insel gehoppt und so. Also das war schon wirklich mega. Das war halt so
ein Traum.
Das ist jetzt schwer zu toppen, wenn man Urlaub macht.
Nee, das stimmt. Aber und in der Zeit, also das ist ja auch was, aber so Pfadfinder und so, warst du nie? Das gab's das auch bei euch in der Gegend oder dann eher nicht? Und wenn du Outdoor was machst, dann mit deinem Onkel wahrscheinlich.
Das gab's schon, ja. Und wenn ich, also wenn Outdoor, dann eigentlich mit meinem Onkel.
Ja.
Oder mit meinem damaligen Kumpel, also dessen Opa war Revierförster bei uns.
Ah,
gleichen Eck weiter. Und da gab's natürlich viele Möglichkeiten, ne? Von Ja, du kriegst halt einfach keine Ohrfeigen, wenn du mal ein paar Bäume fällst und dir eine Hütte im Wald baust. Das war schon richtig cool. Ja, ja. Und dann auch da mit dem, sage ich mal, so die ersten Jagderfahrungen. Ja. Also jetzt natürlich nicht selber schießen oder irgend sowas, nee, aber wenn der halt mal was mit nach Hause gebracht hat, dann hat man sich das halt angeguckt und da waren wir dann ganz begeistert und also so wirklich weggekommen von draußen bin ich nie. Mhm. Also Computer war jetzt, sage ich mal, Computer zocken war keine Alternative zum Zeit draußen verbringen.
Ja, klar. Dennoch die Frage, es wird ja so mit 15, 16 so das erste Mal die Frage gestellt, so Junge, was willst du mal werden, wenn du groß wirst? Du warst dann bei dir Feuerwehrmann, Polizist, Soldat oder war das tatsächlich was ganz anderes oder gab es diese Option? Soldat? War das mal, stand das mal zur Debatte, bevor du eingezogen worden bist?
Natürlich hat man mit dem Gedanken irgendwann gespielt, wenn es soweit ist. Aber ich kann mich jetzt nicht zurückentsinnen, dass ich mit 15 schon einen Traumberuf hatte oder mit 16 oder so. Da hat man einfach was anderes im Kopf. Ja, da gab es eigentlich nur Schule und Mädels. Ja. Und ja, so ehrlich muss man sein. Ne? Und es stand allerdings für mich immer außer Debatte, wenn ich eingezogen werde, Zivildienst zu machen. Also das war keine Alternative. Okay, sondern ich habe gesagt, wenn ich eingezogen werde, gehe ich zur Bundeswehr.
Ja, okay. Mhm. Und okay, und dann kam das und du hast länger gemacht und bist dann aus persönlichen Gründen dann letzten Endes raus. Ja?
Genau.
Was hat dich in der Bundeswehrzeit, wenn du jetzt zurückblickst, das sind ja dann immer die schönsten Erinnerungen, so gerade wenn man zurückschaut. Ne?
Ja.
Was hat dich am meisten geprägt in dieser Zeit?
Ja, das ist jetzt heute immer so ein bisschen so negativ, so negativ behaftet. Aber dieser Zusammenhalt, die Kameradschaft, die Loyalität. Ja. Und das war wirklich das, was mir da am meisten gefallen hat. Dieses alle für einen für alle und sowas. Das war schon wirklich eine coole Sache, dass man einfach mitkriegt, dass man nur im Team wirklich stark ist. Und auch diese Durchhaltefähigkeit, die meiner Meinung nach heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn ich meine Klassenkameraden angucke, die da teilweise Zivildienst gemacht haben, die halt einfach jeden Tag zu Hause gepennt haben. Ja, die haben auch mehr, wie sagt man denn da, mehr Gehalt bekommen. Ja? Und wir mit unserem mickrigen Sold sind gefühlt 60 Stunden am Tag bis zum Hals im Dreck gesteckt. Ne?
Ja, klar.
Oberfichtach ist ja gerade bekannt für 300 Tage Nebel im Jahr. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das war schon immer so ein bisschen unfair, könnte man, wenn man es jetzt vom rein monetären sieht.
Ja,
aber man macht halt ganz andere Erfahrungen einfach.
Ja, also ich glaube gar nicht, dass so Kameradschaft und Zusammenhalt, ich glaube nicht. Also wenn du fragst 10 ehemalige Soldaten, was dir am besten gefallen, sagen 10 von 10 Kameradschaft, würde ich schon sagen. Also außer die haben wirklich so ganz schlimme Erfahrungen gesammelt. Da gibt es ja auch so ein paar Ausreißer, die, keine Ahnung, irgendwie einen Besenstiel irgendwie eingeführt bekommen. So, da ist natürlich Kameradschaft nicht das Größte. Ne? Aber schon, das ist schon das, was einen prägt. Du hast gesagt, ne, die Ausbildung draußen, so die grüne Ausbildung. Gab es auch was, und das ist ja auch, so offen kann man ja auch sein, gab es auch was, das dir überhaupt nicht gefallen hat in dieser Zeit?
Ja, das war auch der Grund, warum ich tatsächlich aufgehört habe. Das war der Umgang der inneren Führung mit den Soldaten selber.
Verstehe, ja, okay.
Da gab es zwei prägende Geschichten einfach, wo ich nach der zweiten gesagt habe, ich kann unter dieser inneren Führung einfach den Dienst nicht mehr fortführen, so sehr mir das gefallen würde.
Ja. Aber ist der, also du sagst jetzt innere Führung, als wäre das negativ. Innere Führung ist ja eigentlich was Positives, aber du hast diese, also wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war einfach eine schlechte menschliche Führung, also einen Vorgesetzten oder wie.
Ja, genau. Mhm, okay. Da wurden einfach Fässer aufgemacht. Wo keine Fässer aufzumachen sind. Und man hat einfach gesehen, wie wenig den eigenen Soldaten, die tatsächlich aus dem Feldlager rausfahren und dann ihren Kopf in die Schlinge stecken, wie wenig denen tatsächlich vertraut wird und mit welchen Bandagen da gekämpft wird.
Ja.
Auch wenn eigentlich nichts vorgefallen ist.
Ja, okay.
Und der Rückhalt war da einfach sehr, sehr gering. Und
okay.
Dann haben also wir einfach gesehen, ja. Du kannst in einer Kampfeinheit nicht guten Gewissens auf Patrouille fahren, wenn jedes Mal ein Damoklesschwert über dir schwebt, wenn mal irgendwas passieren sollte.
Ja, ja, klar. Das ist okay, so, verstehe. Ne? Ja, ja.
Und also, wenn du einfach, wenn du dich im scharfen Einsatz befindest und die Leute sich nicht trauen, ihr eigenes Leben zu verteidigen und das Leben ihrer Kameraden zu verteidigen, ja, weil sie Repressalien aus der inneren Führung von oben herab befürchten, dann funktioniert das System nicht mehr.
Nee, natürlich nicht. Also das ist, ja, klar, okay. Nee, jetzt verstehe ich, in welche Richtung das geht. Keine ähnliche Vorfälle. Ich meine, letzten Endes war ich ja Teil der inneren Führung des Sohns, aber das sind natürlich Auswüchse, die nicht gut sind und das macht es natürlich dann umso schwerer, dann noch, ich sag mal, treu zu dienen oder das zu machen, was man lässt. Ja. Okay, aber du hast ja auch gesagt, dass durch die Bundeswehr letzten Endes deine Leidenschaft zum Schießsport geweckt wurde.
Genau.
Was ich ja auch schon mal recht spannend finde. Jetzt müsste ich mal zurückrechnen. Willst du mal ungefähr sagen, wann du die Bundeswehr verlassen hast? Das würde mich mal interessieren. Einfach nur so, oder willst du mir zeigen?
2009. Ja. 2009 habe ich die Bundeswehr verlassen.
Gab es da das neue, glaube ich nicht, ne? Also ich glaube, ich war auf dem ersten NSAK-Lehrgang, die 2010 oder 2011.
Genau, wir waren praktisch im Übergang. Mhm. Wobei ich allerdings sage, dass nicht das dienstliche Schießen mich da eigentlich hingebracht hat, sondern da gibt es das sogenannte CISM. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja,
dieses,
das ist also so ein Wettkampf, ne?
Ja, genau. Das ist ein internationaler Schießsportverband, der aus Soldaten praktisch aus der ganzen Welt besteht.
Ja.
Und da habe ich Schießsport gemacht, tatsächlich. Also da bin ich relativ schnell reingestolpert.
Ja.
Einfach durch sehr gute Schießleistungen. Habe ja dahingehend auch eine Spezialausbildung erhalten als Scharfschütze. Und so ging das dann einfach weiter. Dann kam er zum CISM, konnte dann dort praktisch in seiner Freizeit, sage ich mal, noch weiterhin Skisport betreiben auf internationaler Basis. Da waren wir auch sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Und nach dem Ausscheiden 2009 habe ich das dann auch weitergemacht beim CIOR.
Ja, das CIOR, ist ja.
Genau, das ist ja praktisch dieser Offiziers-Sportclub. Genau, das ist ein Reservistenwettkampf oder Reservistenvereinigung für Reserveoffiziere.
Genau, und stimmt, ja.
Genau, da gibt es ja praktisch auch Skisport dann. Das nennt sich MILCOMP, militärischer Zehnkampf oder auch Fünfkampf oder was auch immer.
Ja.
Und ja, genau, und so habe ich praktisch immer meine schießerischen Leistungen aufrechterhalten können.
Du hast jetzt gesagt, das ist auch ein wichtiger Punkt so, die Scharfschützenausbildung, hast du die tatsächlich klassisch in Hammelburg gemacht oder war das die Ausbildung in Oberviechtach sozusagen als Scharfschütze oder wie ist das wie hat das stattgefunden?
Genau, also du als Panzergrenadier, wenn du praktisch als Schütze 1 eingeteilt wirst, das ist ja praktisch der MG-Schütze, kannst du dich, wenn deine schießerischen Leistungen passen, zum Scharfschützen fortbilden lassen.
Ja.
Und das passiert erstmal in-house, also die Scharfschützenvorausbildung, direkt bei den Grenadieren dort.
Ja.
Und dann geht es natürlich nach Hammelburg.
Genau, okay. Aber das war früher der klassische G3ZF-Schütze und dann Genau, okay. Wie hat dir Hammelburg gefallen? Wie hat dir da die Ausbildung gefallen?
Ja, Hammelburg muss man lieben, ne? Das ist halt.
Wer liebt's nicht?
Es ist halt einfach die Homebase der deutschen Infanterie.
Ja.
Und zufälligerweise war ich sogar vorher schon auch als Schüler öfters mal in Hammelburg, weil der Vater eines Klassenkameraden Oberstleutnant und Lehrsaalleiter in Hammelburg war.
Ah, okay.
Genau, und da haben wir hin und wieder mal mitfahren können, war natürlich das Größte, erst ein bisschen was angucken können. Ja,
klar, sehr schön. Also, Bonn hat mal gesehen, ja klar,
Schienburg. Genau, und es ist halt, jetzt wo wir drüber reden, fällt mir eigentlich auf, dass dieser Bezug zur Bundeswehr eigentlich schon immer bestand.
Ich wollte gerade sagen, ne, obwohl das jetzt nicht so vordergründig ist, mir auch sehr zurückhaltend damit davon erzählst, aber da ist schon eine Verbindung da, die auch nicht jeder hat, auch nicht jeder diesen Einblick hat. Ne? Jawohl, okay, ja, richtig schön. Klasse, dann wir reden nochmal offline drüber, wer damals deine Ausbilder waren, weil ich da noch sehr gute Verbindungen habe und das ist und ich immer noch großen, also die Schaffensbildung der damals, was war das, vierte Inspektion, der Schießinspektion.
Vierte.
Das sind gute Jungs und die haben das immer gut gemacht und sind auch coole, sind einfach gute Jungs, die fachlich stabil sind und,
genau.
Und das natürlich auch leben, auch dieses Scharfschützen da in der Klasse. Gut, wie kam es denn, dass du so gute Schießergebnisse hast? Du hast ja gesagt, also es muss dann schon, dann ist es Talent bei dir, ja? Also was quasi bei der Bundeswehr geweckt wurde.
Ja, genau. Also die ersten scharfen Schüsse sind bei der Bundeswehr gefallen, ja.
Aber auch mit dem G36 noch, ne? Ja, klar.
Genau, G36 ja. Und wir haben dann aber für diese Waldkampfbahn bei uns praktisch auch noch G3-Ausbildung gehabt.
Genau,
und dann, ja. Genau, weil da gab es die berühmten blauen G36-Verschlüsse, genau. Die waren dann gerade wieder mal zum 1000. Mal in Inspektion und dann haben wir mit G3 losziehen müssen.
Weil ich komme deswegen darauf, weil ich jetzt mal behaupte, im G36, was jetzt nicht so, also auf den Level vielleicht die Ding schießt, aber wenn man jemanden diese Waffe in die Hand drückt so und fertigstellt und sagt, so schieß mal, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit schon hoch, einfach aufgrund der Visierung, die einfach gut ist. Also, oder die also auf 100 Meter auf jeden Fall ausreichend ist, sodass ein Ziel getroffen wird, behaupte ich jetzt einfach mal. Was beim G3 schon ein bisschen anders war. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, bei einer privaten Veranstaltung mal wieder G3 geschossen, so um Himmels Willen, Tag auf Leben. Also, ne, weil wirklich so dieses, also ich das gar nicht mehr gewöhnt war, das so in die Schulter einzuziehen und da war auch eins mit einem kurzen Rohr, dann auch das größere Kaliber mit 7.62. Das ist schon ein anderes Schießen und tatsächlich erinnere ich mich, dadurch, dass ich die ersten Schüsse mit dem G3 gemacht habe, waren durchschnittlich guter Schütze, dass man da sich noch mehr konzentrieren musste und dann auch so magische Sachen wie Balkenkreuz schießen und sie das ganze Kladderadatsch dann dort eben geübt hatten. Deswegen frage ich. Okay. Genau, und Leidenschaft fürs Schießen ist da sozusagen da logischerweise entstanden und hast du dann auch bis zum Ende durchgeführt und hast es mit ins Zivile getragen, so ins Endes.
Genau. Ja. Genau. Also Highlight daran waren wahrscheinlich wirklich diese militärischen Wettkämpfe, an denen wir teilgenommen haben. Also man kennt das ja jetzt, war jetzt groß in den Medien, diese International Sniper Challenge, die jetzt in Grafenwöhr stattgefunden hat. Das ist ja praktisch direkt bei mir vor der Haustür, sind 12 Kilometer von meinem Zuhause aus. Und wir haben da auch zweimal teilgenommen als Team mit 4 Mann. Einmal war das in Fort Benning in Georgia und einmal war das in Shiloh. Also haben mich dann auch die Wege wieder zurück nach Kanada geführt. Und,
mega geil, also das ist schon geil, ja.
Und das war sehr, sehr interessant, weil man da halt einfach Sachen machen konnte, die halt bei uns ein absolutes Ding der Unmöglichkeit sind. Wenn ich sage, Ziele auf 400 bis 600 Meter bekämpfen aus einem fliegenden Blackhawk-Hubschrauber raus.
Ja, mega geil. Ja, also das ist schon toll. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Blöd ist natürlich, ihr könnt euch da quasi gar nicht drauf vorbereiten, ne? So im Vergleich zu den Amis, ne?
Ja, ich sag mal, das Lustige war, da nehmen ja auch zivile Teilnehmer teil, also Sheriff Departments und was weiß ich, die da dabei sind. Und diese Stage hat tatsächlich ein Sheriff Department aus Chicago, Chicago SWAT, glaube ich, war das gewonnen, weil die einfach mit dem N4, mit einem Aimpoint, Pray and Spray, aus der Tür 3 Magazine rausgeschossen haben, Dauerfeuer. Oh. Ne? Und dann hast du halt natürlich 3-mal Pling. Also da hat sogar die... die Marksmanship-Unit ziemlich alt ausgeschaut.
Ja.
Wobei man auch da sagen muss, kleiner Insider, gegen die Skandinavier schauen wir alle alt aus.
Das glaube ich. Ja.
Schweden, Finnland? Dänemark. Ja. Dänemark hat herausragende Scharfschützenteams.
Mega, ja.
Da kannst du wirklich mit den Ohren schlackern. Also für so ein kleines Land. Und vor allem, was halt so Sachen angeht, wirklich auch wirken von dem Schiff herunter oder von dem Boot herunter.
Ja.
Ich meine, die Dänen sind ja bekannt, ne? So als alte langbärtige Wikinger. Gute Güte, da kann man wirklich noch was lernen. Und das ist eben das Tolle, wenn man da zusammengewürfelt wird. Man hat zwar 7 Tage Wettkampf, aber man ist halt 3 Wochen dort.
Ja.
Und nach dem Wettkampf wird da eigentlich, sag ich mal, wirklich Butter bei die Fische gemacht. Da kann man dann noch trainieren, da kann man sich unterhalten mit den Jungs.
Schön.
Und gesagt, wir haben uns da sehr, sehr gut angestellt, das muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Für den Unterschied an Trainingsstandard, den man da anlegen muss. Also das ist wirklich irre. Du kannst einfach mit der US Army Marksmanship Unit, kannst du, was Training Volumen angeht, kannst du nicht mithalten, egal was du machst in der Bundeswehr oder im Rest der Welt.
Mhm. Weil die einfach Material haben bis zum Get-Norm.
Naja, das sind ja im Grunde, sind das die ADA-Leute. Die werden aufs Härteste gedrillt, auch von zivilen Ausbildern. Und die sollen ja dann praktisch den Waffenträger aller Teilstreitkräfte in der US-Armee ausbilden.
Ja.
Und darum haben die einen enorm hohen Standard.
Den stelle ich mir ganz spannend vor. Jetzt mal losgelöst vom Scharfschützen wegen, was wäre aus deiner Bewertung, welches Land, von dem du die kennengelernt hast, macht die beste Schießausbildung allgemein? Und wo siehst du die deutsche Schießausbildung da im Vergleich?
Also ich bin ja Neusack nachausgebildet worden, wegen meiner Reservistentätigkeiten, die, die ich auch nach wie vor mache. Das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall besser als das, was wir früher hatten. Ne? 5 Schuss übergeben, 5 Schuss übernommen.
Genau.
Mein Einblick in die tatsächlichen Schießausbildungen ist sehr, sehr gering. Das muss ich wirklich sagen.
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ja.
Man sieht halt das Ergebnis. Ja? Ja. Und wie gesagt, was vergleichbar ist, sage ich mal, vom Aufwand her, das glaube ich, das sind wirklich die Skandinavier, also vor denen habe ich größten Respekt, vor allem, weil die immer unter widrigen Umständen arbeiten. Also da ist es entweder ist es heiß und feucht oder es ist eiskalt und feucht. Dazwischen gibt es nicht viel. Und also das sind richtig harte Hunde und die haben eine ausgezeichnete Schießausbildung, was das angeht. Und die Bundeswehr zieht nach, muss man einfach sagen. Die US-Armee, wo jetzt alle wahrscheinlich gehofft haben, dass die kommt, die ist bei mir relativ weit hinten dran, muss ich sagen. Die haben herausragende,
zumindest.
Die haben herausragende Spezialkräfte. Ja. Das muss man einfach so unterschreiben.
Klar.
Aber der normale Grunt, also dann wahrscheinlich noch das Marine Corps noch am ehesten, weil einfach beim Marine Corps einfach jeder in der ersten Position mal ein Rifleman ist. Egal, ob er jetzt, ob er ein Sunny ist, also ein Corpsman oder sonst irgendwas ist oder ein Scout-Sniper. Die Grundausbildung ist bei denen alle gleich intensiv.
Ja, klar.
Und erst dann trennt sich's auseinander. Während bei der US-Armee gibt es Leute, die sind seit 10 Jahren dabei, die kalibrieren Werkzeuge. Ja, die haben außer 5 Schuss Qualification mit dem M4 haben die nichts mit Schusswaffen zu tun.
Ja, ja. Nee, also das ist so, hier sehe ich das ähnlich so, also von dem, was ich weiß. Um euch da draußen nochmal mit abzuholen, falls euch die Begriffe nichts sagen. Also wir sagen mal so, die Schießausbildung der Bundeswehr bis, sagen wir mal, 2009 unterscheidet sich tatsächlich so gut wie oder in ganz wenigen Dingen von der Schießausbildung der Wehrmacht tatsächlich. Wenn man Filme guckt wie 0815, dann ist erschreckend, wie viel man da wiedererkennt. Und dann so sagt, um Gottes Willen. Und so haben wir, also das ist auch ganz klar, also zum einen waren die Schießübungen schon auf den präzisen Einzelschuss ausgelegt. Das war mit Masse das Ziel. Es gab ein paar Übungen, wo man auch Sturmschießen macht oder ähnliches. Das gab es. Aber es gab mehr Auflagen, als dass man Möglichkeiten hatte. Und zudem wurde den Leitenden mit einer unfassbar detaillierten und umfänglichen und teilweise unübersichtlichen Buchführung, auf die natürlich groß Wert gelegt wurde, weil am Ende zählt, hat mir auch mal ein Vorgesetzter ganz deutlich gesagt, es zählt, was auf dem Papier ist. Und egal wie gut deine Ausbildung als Leitender auf der Schießbahn ist, wenn am Ende deine Schießplatte scheiße aussieht, weil dein Schreiber geschmiert hat oder du selber nicht konzentriert genug oder nicht drauf geachtet hast, dann war der Ausbildungstag nichts wert. Egal, ob das Ergebnis gut war. So, ne, also, oder war weniger wert. Was dazu führte, um das mal so anekdotisch mal wegzunehmen, was hat mir ein erfahrener Feldwebermann gesagt? Er sagt so, du suchst hier die smartesten Dudes raus, der eine wird dein Schreiber, der andere wird dein Minenausgeber, und dann kopierst du dir Seiten von alten Schießkladden und kopierst dir leere Seiten und die schreiben die einfach ab. Die schreiben die ab. Also erstmal einfach nur dieses exakt Abschreiben, ne, von so von irgendwelchen Übungen. Und dass das am Ende wirklich, dass die das sozusagen schon mal gemacht haben. Und das waren halt Auswüchse, die dann in keinem Verhältnis schreiben. Aber so hat sich ja viel in der Bundeswehr entwickelt. Und dann gab es einen Break. Heute, also jetzt heißt es nur noch Schießausbildungskonzept, weil neu ist es ja nicht mehr und offensichtlich schon auch jetzt wieder 12, 13 Jahre alt, hat sich auch nochmal entwickelt. Ich weiß, ich war 2009, 10 irgendwann und jetzt war ich auf einem Projekt oder Pilotlehrgang, wo ich mich reingemogelt tatsächlich, weil ich gerade Zeit hatte. Und dieses neue Schießausbildungskonzept konnten wir da abproben oder haben da den ersten Lehrgang gemacht. Und jetzt waren auf einmal Dinge möglich, halt Schießen im Nahbereich, so das, was man früher nur aus coolen Filmen kannte und so. Ja? Also Schießen im Vorgehen und so weiter. Problem ist, das hat sich jetzt natürlich abgenutzt und aus meiner Bewertung hat man jetzt, also die Schießausbildung gibt es noch mit vor, aber der Schwerpunkt wird auf andere Bereiche gelegt und diesen präzisen Einzelschuss wird aus meiner Bewertung da ein bisschen vernachlässigt. Ja? Aber es gibt dem Ausbilder deutlich mehr Möglichkeiten. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Ja? Und deswegen, also das wollte ich mal zu euch da draußen zusammen befasst haben. Also gibst du mir da recht? Du hast jetzt so ein bisschen genickt, aber so ungefähr kann man das vielleicht zusammenfassen. Ne?
Ja, genau. Man muss halt, es hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert. Diese großen Feldschlachten, wo sich ein Blaurock mit einem Rotrock gegenübersteht, wo ich dann diesen präzisen Einzelschuss auf 100 Meter mehr oder minder genau, wenn ich das Weiße im Auge sehe, anbringen muss. Ja. Diese Zeiten sind halt einfach durch die irreguläre und urbane Kriegsführung zu Ende.
Ja.
Und Häuserkampf war zu meiner Zeit, als ich in die Grundausbildung gegangen bin, war kein großes Thema. Wir haben das wirklich dann erst am Schluss eigentlich aufgegriffen, wo es in die spezialisierten Ausbildung gegangen ist. Also wenn du gesagt hast, wirklich dann Infanterie und Einsatzvorbereitung.
Ja. Ja, klar.
Aber 3 Wochen Häuserkampf ist einfach zu wenig.
Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Aber das ist ja der Punkt so. Also dieses, also ich glaube, ich widerspreche dir da. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Sieht man auch jetzt in der Ukraine wieder, dass eben doch wieder auf weitere Entfernung auch gewirkt wird. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Und am Ende entscheidet dieser nahe Bereich, das stimmt schon. Ja. Ich glaube aber, dass man im Nahbereich nicht unbedingt ein guter Schütze sein muss, sondern einfach das machen muss, was einem beigebracht wird. Und da kommt es eben dann schon auf die, also zumindest, was ich mal gemacht hat, ja, also dieses Schießen auf weitere Entfernung. So, du warst dann immer noch im Schießsport aktiv und bist es dann bis heute?
Richtig.
Genau. Was macht für dich die Faszination aus?
Die Faszination ist daran, dass wenn du während des Absolvierens deiner Übung, sage ich jetzt mal, überlegst, ob du nachher ein Weißbier oder ein Spezi trinkst, dann ist es vorbei.
Sondern
du musst wirklich, das unterscheidet den Schießsport vom behördlichen Schießen ganz extrem, du musst deinen Kopf vollkommen leer räumen. Also das ist egal, was du vorher gemacht hast, ob du einen scheiß Job hast, ob du den ganzen Tag über angebrüllt worden bist oder sonst irgendwas, du musst deinen Kopf leer räumen, sonst wird das nichts. Wir betreiben hier Schießsport in einer Qualität, in manchen Disziplinen, wenn du nicht Full House schießt, bist du 7. oder 8. auf einem Wettkampf.
Was heißt Full House? Was heißt das immer für uns?
Also wenn ich jetzt sage, du Pocket Pistol Disziplin, das wird geschossen so beim BDMP in der Größenordnung von einer Glock 19, so ungefähr, so also ein bisschen kleiner als eine P8 für die Bundeswehrler da draußen. Dann musst du 300 von 300 Ringen am Ende des Tages geschossen haben. Ansonsten wirst du 6., 8. Und dann zählen dann wirklich die Innenzähne. Ja.
Ach, also da wird nochmal unterschieden. Also das, okay.
Ja, ja, genau.
Also eine 9 und du bist raus.
Das also, kann gut sein, ja. Okay. Je nachdem natürlich, wie hochklassig jetzt der Wettkampf ist. Aber auf einer bayerischen Meisterschaft zum Beispiel oder auf einer deutschen Meisterschaft teilen sich die ersten 5 Plätze 300 Ringe.
Wow, okay, na, das ist schon beeindruckend, ja. Wir reden von 25 Metern, ne?
Nee, da reden wir jetzt, sage ich mal, immer von unterschiedlichen Distanzen. Also bei der Pocket Pistol starten wir jetzt auf 15 Meter und machen dann weiter auf 10 Meter und auf 7 Meter.
Okay.
Und je näher du an die Scheibe rankommst, umso schneller musst du schießen. Umso weniger Zeit hast du einfach, dass sie die Sachen zeigt.
Wahnsinn, aber das sind ja schon mal nach einer spannenden, also zumindest nach einer spannenden Übung. Ich habe ja meine Leidenschaft für Schießen relativ schnell nach einem Jahr Schützenverein wieder verloschen, muss ich fairerweise sagen, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich diese innere Ruhe vielleicht auch nicht habe, obwohl ich ihn da oft gesucht habe, aber es hat mich am Ende, es hat mir einfach keine Freude gemacht, muss ich leider sagen, also kurz war vor allem.
Das erlebt man tatsächlich sehr, sehr oft. Das hat auch viel zu tun mit dem Erstkontakt, den du im Schützenverein auch hast, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Dann gibt es halt nach wie vor diese Schützenvereine, die halt olympisch einhändige Sportpistole schießen. Das ist einfach jetzt in Zeiten von YouTube, wo die Leute Jerry Michalek auf der Schießbahn sehen oder Max Michel, die IDPA schießen oder sowas, wirkt das natürlich wahnsinnig altbacken und verstaubt.
Ja. Das will ich gar nicht sagen, das kann auch seinen Reiz haben. Das ist richtig, völlig unbenommen.
Richtig.
Das kann seinen Reiz haben, wenn man wirklich dieses in der Ruhe, so dieses Klassische auch mag, sich mit diesem Bild identifiziert. Und ich will auch diese Schützenverein gar nicht jetzt in die Pfanne reiten, wo ich jetzt war. Also ich wurde da freundlich aufgenommen, aber tatsächlich, aber ich hatte schon das Gefühl, so nicht alleingelassen zu werden, aber es ist ein schmaler Grat zwischen Klugscheißen von Idioten.
Richtig.
Und du kannst mal da und da was verbessern. Du brauchst selber für diesen Progress zu sehen. Und für mich war es tatsächlich so, ich kam von der Arbeit so, musste da noch so eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren. Dann ist es auch, und ich habe noch nicht eine Waffe und so, aber ich musste auch noch Geld mithaben, die so Munition zahlen und so weiter. Und als ich dann für mich gemerkt habe, so, eigentlich würde ich lieber hierbleiben. Das ist ja beim Sport manchmal auch so. Aber dann, wenn du vom Sport gehst normalerweise, also wenn du jetzt vom Cupsport gehst oder vom Tennis oder vom Fußball oder was, dann gehst du normalerweise mit einem befreiten, freudigen Gefühl, weil du ja irgendwas erreicht hast. Und das hatte ich nicht. Das hatte ich nie.
Ja.
Und dann war ich halt schnell raus, muss ich sagen. Ja.
Bei mir ist es tatsächlich so, mein großer Trainingstag, das ist immer der Donnerstagabend. Mhm.
Ja.
Und in diesem Verein betreibe ich das Ganze jetzt seit fast 15 Jahren.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass ich mich jede Woche auf den Donnerstagabend freue.
Ja, aber das ist doch dann alles Schönste. Das wollte ich sagen. Sodass das Highlight der Woche ist, zu sagen, ne? Und du auch ohne Druck und ohne, das ist ja dann auch so, du musst immer regelmäßig schießen kommen, um deine BBK zu erhalten und wie auch immer. Aber wenn das so ist, dann ist das ja das Allerschönste. Wie viel Prozent macht davon das Schießen aus und wie viel Prozent die Menschen, die du da triffst?
Richtig, genau. Besser ist das. Das ist tatsächlich, ich meine, das ist in Vereinen ist das ja immer so. Ne? Das ist, ob du im Beruf bist oder gerade bei der Bundeswehr ist es typisch oder auch in irgendwelchen Vereinen. Du triffst da, das ist immer wieder, ne? Du kommst da mit Leuten zusammen, die du vorher nicht gekannt hast, wirst zusammengewürfelt und dann muss ich das irgendwie finden.
Ja.
Und da ist es tatsächlich so, ich wage jetzt zu behaupten, dass wir da kein faules Ei dabei haben.
Ja, das ist schon schön, ja.
Man muss da, gerade was Skisportvereine angeht, muss man da auch relativ vorsichtig sein. Ne?
Ja.
Der Wind, der uns gerade als Legalwaffenbesitzer, Großkaliberschützen vor allem, der uns gerade entgegenwirkt, das ist eine ganz schön steife Brise.
Ja,
und man muss da in der Auswahl seiner Mitglieder, muss man sich schon sicher sein, dass man sich da niemanden ins Boot holt, soll man sagen, der den Vereinsinteressen entgegenwirkt. Ja.
Du willst keine, kannst du ansprechen, du willst keine Nazis haben oder irgendwas in die Richtung, die Extremismus keinen. Ne?
Genau, ja. Genau. Ich will da gar niemanden haben. Also wir wir haben bei uns jetzt im Verein, wir haben beim Stammtisch, der nach dem Training jede Woche stattfindet und auf den wir auch viel Wert legen, haben wir einfach Politik und Religion verbannt.
Ey,
so und auf einmal musst du dich nicht mehr streiten. Auf einmal gibt es keine Diskussionen, keine bootlosen Blödsinn, dass irgendeiner aufspringen muss und gestikulierend und schreiend umeinander hopst, das hat da nichts zu suchen.
Leute, das gehen wir mal als Tipp an euch raus. Im Freundeskreis, vielleicht sogar in der Familie, also es muss ja Raum noch für Diskussion geben, ja. Aber, und du hast das, und ihr habt das vielleicht schon gesagt, ich sage das auch immer wieder, Religion und Mythik, das führt man zu, und man kommt ja auch nicht zusammen. Man kommt ja auch nicht zusammen. Man kann ja nicht man sagt ja dann nicht, ja, okay, da hast du natürlich einen Punkt, wenn das in völlig im völligen Gegensatz ist zu dem, was du überzeugt bist. Das ist in der Religion so, das ist in der Politik so. Und von daher finde ich das eine sehr, sehr vernünftige Regel. Und ich glaube, dass das am Ende dann positiv ist. Das Erlebnis hatte ich auch. Ich habe hier im Ort, das ist eigentlich ein Traum, ne? Ich verteile mich ja auch gerne, hier gibt es so Western-Schießleute, ne? Hm. Ey, schießen und Cowboy sein, das ist doch, wer will das nicht?
Kindheitstraum, ja? Klar.
So, und ey, und ich hätte alles gemacht. Mir hier Jeans von 1895 oder 75, genau im Schnitt für 5 Millionen Euro Stiefel mir aus irgendeinem, ich hätte alles gemacht, alles, ja. Bloß da, um dann laufen zu können, und dann war ich halt bei einer, also, und dann kommt das halt so, ja, irgendwie, und kam mir ein dummer Spruch, ich gesagt habe, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Ja. Und deswegen finde ich ein sehr, sehr schöner Punkt. Stammtisch, ich habe dich unterbrochen. Ist das auch was, was du, also du bist jetzt 15 Jahre dabei, das heißt, du bist auch ein prägendes Mitglied, komm, das ist so.
Genau, ich bin da in der Vorstandschaft und was jetzt aber, also ich bin Waffenwarter, jetzt ja, gedacht. Okay. Ja, wir haben, so unser Sachbearbeiter beim Landratsamt, der hat das ganz nett ausgedrückt und hat gesagt, ihr seid der feuchte Traum eines jeden Schnupperschützen. Ja, okay. Weil wir einfach Wert legen auf eine fundierte Ausbildung. Und wir haben, sage ich mal, diesen absoluten Einzelsport, der das Schießen eigentlich ist, den haben wir zu einem Mannschaftssport gemacht. Also das ist ganz cool. Wir fahren auf die Bayerische Meisterschaft mit 4 Teams à 4 Mann und Frauen, muss man dazu sagen. Ja?
Ja.
Und von 64 möglichen Medaillen gehen wir mit 48 nach Hause. Also wir sind sehr, sehr erfolgreich, was das angeht. Und wir sehen aber, so wie du das gesagt hast, dass sehr, sehr viele in anderen Vereinen sehr, sehr allein gelassen werden.
Ja.
Und wir laden die zu uns ein und trainieren die. Also wir trainieren aktiv unsere eigentliche Wettkampfkonkurrenz, um das Niveau hochzuhalten, um den Leuten wieder Spaß zu bringen. Und der Max wird jetzt ganz große Ohren kriegen, ne, weil das ist das, was Max und ich immer predigen. Das sind diese Fundamentals of Marksmanship.
Ja.
Daran scheitert es. Und das sind einfach diese absoluten Grundzüge, dieses kleine Einmaleins des Schützen, egal ob dienstlich, ob bei der Bundeswehr, bei der Polizei oder sportlich. Das sind einfach diese kleinen Grundzüge, auf denen man aufbauen kann. Aber wenn die nicht stimmen, wenn ich es einfach nicht schaffe, mich gerade hinzustellen oder hinzulegen beim Gewehrschießen, dann wird es nichts.
Ja, klar. Aber das ist ja der Punkt. So, das war halt mein Erfahrungswert. Jetzt hatten die mich natürlich gefragt, so, was machst du? Und wollte ich es gar nicht sagen, aber hab dann schon gesagt, naja, ich war beim Militär, aber deswegen nur für hier, sondern wir an die Mitte finden und bla, 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 bla. In der Hoffnung, dass mich auch jemand an der Hand nimmt und sagt so, das ist gut, achte mal da und da drauf. Oder, und gerade bei Kurzwaffe schießen, so, das ist ja, na, also das ist ja, dass er sagt so, ey, fang nochmal von vorne an und mach mal dies und das.
Ja.
Ich glaube, das ist so diese Hemmung zwischen eben, man will halt doch nicht klug scheißen am Ende so, oder man will die Leute vielleicht auch nicht belangen. Aber wie viel schöner ist es denn, wenn du erstmal dich jemand um dich kümmert, proaktiv auf dich zugeht und du im besten Fall noch Ergebnisse siehst am Ende?
Ja,
das ist ja das Schönste, ne?
Wir haben hier eine relativ gute Partnerschaft eigentlich mit unserem Bundeswehrstandort hier in Weiden bei mir. Das wird jetzt zum einen der größten Truppenstandorte Deutschlands ausgebaut. Also da haben wir jetzt Panzerbataillon kommt her, wir haben Artilleriebataillon da, ein Teil vom BWK in Ulm kommt jetzt sogar mit her. Also das wird eine Riesenaktion. Und wir haben da relativ gute Kontakte zum Aufklärungszug von der ARI. Und wir laden die Leute ein, um mit uns zu schießen. Und worum man sich keine Sorgen machen muss, das ist Sicherheit. Also wenn du Polizei, Militär einlädst, Sicherheit ist natürlich immer top gebrieft, aber der Unterschied ist einfach Wirkungstreffer oder Zehnerjagen.
Ja, okay.
Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Ne? Ja, klar.
Und jetzt muss man natürlich da Abstriche machen. Was können die Jungs schon und was wollen sie auch erlernen? Weil teilweise widerspricht sich das auch ein bisschen.
Ja.
Und wir wollen ihnen ja die Sachen, die sie im blödsten Falle zum Überleben brauchen, wollen wir ihnen ja nicht abtrainieren, sondern wir geben ihnen ein weiteres Werkzeug mit auf den Weg.
Ja. Ja.
Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es wird auch sehr schön angenommen und sind ganz tolle Jungs und macht einfach einen Heidenspaß, weil du halt dann auch immer wieder in diese Gespräche kommst und da blüht eben wieder so ein bisschen dieses Kameradschaftsfeeling auf von früher. Ja, und das ist einfach eine coole Sache.
Ja, ganz klar. Also ich habe schon gehört, du hast mich mal eingeladen, ich darf auch mal kommen.
Ey, jederzeit. Also wir hatten letztes Jahr hatten wir ein Epic-Schießen. Da sind die Jungs tatsächlich zu mir eingeflogen. Stark. Sind dann, ich glaube, 11 Leute waren es, inklusive eines Polizisten vom USK in Bamberg.
Ja.
Der hin und wieder mal bei uns mit aushilft, wenn wir Fotoshootings haben.
Ja.
Die sind wir dann zu 11 bei mir auf der Terrasse gesessen und dann sind wir auf der Schießbahn eingefallen und haben mal ordentlich Messing gemacht. Ne? Und das war klasse.
Ja. Super. Die Folge ist jetzt schon lange draußen oder die Serie mit Rosi. Hast du Rosi mal kennengelernt?
Ja, also ich bin Rosi hauptsächlich auf irgendwelchen Messen begegnet. Ja? Also Enforce Tech zum Beispiel oder IWA oder so.
Ja.
Ja.
Jetzt mal auch aus deiner Perspektive, und das ist jetzt zu kritisieren, aber so, wie findest du die Herangehensweise von Rosen? Und die Art und Weise, die Methodik, die er anwendet? Frei von der Seele, einfach mal so.
Ja, klar. Nee, ich achte immer ein bisschen auf meine Wortwahl. Ja. Nee, das, was er macht, das hat eindeutig Hand und Fuß. Und das ist aus der Praxis heraus.
Ja.
Wobei es teilweise doch ein bisschen angestaubt ist.
Ja, ist nicht mehr up to date.
Genau, es ist nicht mehr messerscharf up to date. Aber wer wäre ich, einem aktiven und verdienten Schießausbilder in sein Konzept reinzureden?
Ja, klar. Ja.
Und er bildet Sondereinheiten aus, er bildet auch andere Einheiten und Behörden aus. Mhm. Und die lassen sich aber alle nicht von einem einzigen ausbilden.
Ja, klar.
Sondern die sammeln sich Input von vielen, vielen Ausbildern, von denen es mittlerweile ganz, ganz viele gibt, von denen aber nur ganz, ganz wenige was taugen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also nicht jeder, der irgendwann einmal 9 Monate Wehrdienst geleistet hat, taugt was zum Schießausbilder, weil er mal...
Ja, aber das ist der Punkt so. Also das ist ja auch, du hast ja auch mal so ein bisschen angesprochen, so wie es... Es gibt ja auch so und solche Schützen und irgendwann, und das ist der Punkt so, bloß weil ich mal vielleicht mal eingeladen wurde von der Polizei, dass ich die mal ausbilde, warum auch immer, weiß ich nicht, dass ich Qualität abgeliefert habe, ne, sondern das Ergebnis an dem bestimmt war. Also da sind wir ja auch in der taktischen Community, in der Schieß-Community, dass wir aber kurz angedeutet, das ist auch, naja.
Das passiert auch ganz häufig. Das ist dieses Nasenprinzip, ja. Dass wenn ich sehe, der macht das ganz gut und seine Nase passt mir, dann lade ich den mal ein und schaue mir an, was er macht. Genau. Und das ist eben das, was ich meine. Man sammelt sich aus ganz, ganz viel Input von ganz, ganz vielen Schießausbildern oder taktischen Ausbildern, sammelt man sich sein Endprodukt zusammen. Das wird dann gefiltert und das wird dann im Team weiter trainiert.
Genau.
So ist es ja immer. Es gibt einfach niemanden, der die absolute Wahrheit redet.
Nee,
und es gibt auch keine, gerade im scharfen Einsatz, gibt es keine zwei Einsatzszenarien, die sich zu 100% decken.
Ja. Ich glaube, der Vergleich zum Kampfsport ist da gar nicht weit hergeholt. Also, es ist ja immer so dieses, mein Karate ist besser als dein Karate. Und, ne? Und da ist es ja auch so. Und am Ende, wenn man einen Mix von allem hat, kommt man, oder das auch mal trainiert hat, vielleicht auch die Systeme verstanden hat, dann kommt am Ende was dabei raus, was man witzeln kann. Ja, Rosi, Schießen, Du und Epic. Jetzt kam ja, kann ich mal sagen, möchte nicht, weiß nicht, welche Folge, also in welche Reihenfolge wir die ausstrahlen, aber es kam ja dann noch eine wesentliche Hobbyerweiterung dann noch mit dazu, nach einer Weile.
Genau, das Häkeln.
Das Häkeln, genau. Du hast einen sehr, sehr schönen Pferd in der Lasche, habe ich gesehen. Also ist wirklich Deluxe. also Häkel, nein. Es kam die Jagd dazu. Was ist die größere Leidenschaft? Jagen oder Schießen?
Der Schießsport.
Okay.
Ich wage das tatsächlich so zu sagen.
Ja.
Als ich einen Jagdschein gemacht habe, war es eindeutig die Jagd.
Okay.
Und jetzt, ich habe das Revier gewechselt vor 8 Jahren, glaube ich. Und seitdem ist es wieder einfacher. Also ich war vorher in einem Revier, gleich nachdem ich meinen Jagdschein hatte, war ich in einem Revier, da hatten wir Schwarzwild ohne Ende. Also wir haben da, wir haben aufgeräumt, was gegangen ist, und es gab immer noch Schäden im fünfstelligen Bereich. Also es war wirklich brutal. Das war ein Revier mit dem malerischen Namen Sauhöhe.
Ja, okay.
Und das war wirklich so, dass ich nahe am Burnout war. Also ich bin aus der, ich arbeite sehr, sehr viel. Ich stehe um 7 auf der Baustelle, und gerade im Sommer, wenn es wirklich kracht, dann komme ich auch erst um 6 oder 7 weg. Also bin 12-13 Stunden unterwegs, dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir ein Wurstbrot mit ins Auto genommen, bin auf die Jagd gefahren. Bin um Mitternacht heimgekommen oder auch erst um 3 in der Früh oder irgend sowas. Natürlich hat mir das hier ein gewisses Renommee eingebracht. Ne? Wenn du sagst, du schießt in deinen ersten 3 Jagdjahren 299 Schweine, das ist natürlich, also die Bauern in der Gegend kennen und lieben mich, aber ich habe das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Also ich habe meine Frau eigentlich nur noch gesehen in dem Moment, in dem ich ins Bett gegangen bin oder wenn ich in der Früh aufgestanden bin. Und
das war dass ein Kind irgendwann mal gekommen ist.
Ja, darum habe ich das Revier gewechselt.
Aber ganz kurz, auch das müssen wir mal einordnen. 299 Schweine schießen ist ja nicht, du gehst dahin, du schießt, fertig. Sondern du musst das Wild versorgen. Also du musst erstmal den Ansitz machen, wie auch immer du zu dem Schuf kommst, dann liegt das da, du musst das Wild versorgen. Du kannst es auch nicht morgen machen oder sagen, mach ich nächste Woche. Das geht halt nicht. Du musst es dann halt jetzt erledigen. Ja?
Genau.
Und wenn du wenn ich den Durchschnitt rechne, also hattest du mal zwei in einer Nacht? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja. Also da war es wirklich so, da hast du eine Sau schießen können und bist 2 Stunden sitzen geblieben, hast die nächste geschossen. Okay, aber dadurch verlängert sich natürlich die Nacht ganz extrem. Weil eine Sau aufbrechen ist eine Sache, zwei Säue aufbrechen ist eine andere. Ja, und ich sag mal, sobald so ein Stück Wild mal um die 80 Kilo hat, dann weißt du auch, was du gemacht hast am Schluss. Ich war dann irgendwann so kaputt, ich habe dann einfach nicht mehr gekonnt. Ja. Und dann hat einer unserer Geschäftspartner, der hat ein Revier gepachtet und da bin ich dann eingestiegen.
Ja.
Und das ist jetzt viel entspannter.
Okay. Also,
und ich sag mal, ich habe immer gemeint, ich muss mir da was beweisen.
Ja.
Und muss da das tougheste Schwein im Wald sein.
Ja, okay.
Und diese Zeiten sind einfach vorbei. Vielleicht wird man dann einfach auch ein bisschen klüger und weiser, sag ich mal.
Ja.
Aber es dankte eigentlich auch keiner.
Nee, natürlich nicht.
Sagen. Sondern man muss das so betreiben, dass man immer noch Spaß an der Sache hat. Mhm. Und das war eigentlich ein 2. 8-Stunden-Job und das funktioniert einfach nicht.
Nee, natürlich. Ja. Boah, spannend. Also diese Belastung, kennst du ja nur aus Erzählungen. Also das wird auch unterschätzt, die Verantwortung, die man hat gegenüber den Bauern oder im blödesten Fall hast du vielleicht auch noch ein Revier mit einer Straße, so, dann ruft dich alle Nase lang einer an, wenn du einen Wildunfall hattest und musst dann da vor Ort sein. Das ist schon tricky. Um mal diesen Bogen zu schließen, zu Epic, bevor wir dann vielleicht in noch ein Thema reinsteigen. Epic ist ja auch, also wir beschäftigen uns ja auch mit Ausrüstung, mit Dingen einfach, weil wir die mögen, weil wir da einen Nutzen draus ziehen. Bei Waffen und Optik ist es ganz klar eine Optimierung letzten Endes. Wenn du jetzt neben diesen, also jetzt nehme ich das mal bewusst, ich nehme auch aus deiner Komfortzone, nämlich Waffen und Optik. Gibt es noch was, wo du, ich will das Wort Leidenschaft nicht überpacen, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, damit setze ich mich auch gerne aufeinander? Hintergrund, warum ich frage, du stellst ja auch mal das ein oder andere Messer vor. Ja?
Genau.
Oder gibt es andere Ausrüstung, wo du sagst, so, das ist was, womit ich mich ganz gerne beschäftige?
Ich habe ein Riesenproblem und mein Riesenproblem ist, dass ich extrem begeisterungsfähig bin.
Ja.
Und
Wir kennen das alle.
Genau. Und darum verstehen wir uns auch.
Ich meine,
wir haben uns jetzt erst einmal wirklich live gesehen.
Genau.
Und das ist mit anderen Leuten genauso. Ich komme mit jedem, der begeisterungsfähig ist, klar.
Ja.
Egal, was der macht. Ob der Überraschungseierfiguren sammelt oder ob der Lego baut oder sonst irgendwas. Ob er Messer macht, Messer sammelt, Kydex-Holster macht. Ich bin jetzt nicht so der Nylon-Typ. Ja. Ja. Aber dadurch, dass ich ja bei Epic auch viele Blogbeiträge schreibe, fuchse ich mich da rein in die Sache. Und dann will ich auch, dass das toll wird und dass das mit Charme ist und dass das auch fachlich richtig ist. Ja. Und drum, das ist das Kernelement, warum auch Epic so gut funktioniert, weil wir alle so sind. Wir sind alle begeisterungsfähig. Ja. Selbst die Jungs, die es jetzt nicht vor die Kamera schaffen, also unser Toni zum Beispiel, ja, der baut sich die hässlichsten Kanonen auf der ganzen Welt. Aber der ist ein absoluter Fan, ja. Also der da braucht alles, braucht einen Frontgrip und jeder M-Lock-Slot und jeder alles, das muss alles vollgepflastert sein mit irgendeinem Schnickschnack. Ja. Aber der brennt da dafür. Und das ist das, was das alles ausmacht. Und eins meiner Dinge, das sind halt noch Messer, das ist you name it. Okay. Ja. Ich habe aus einem guten Grund keinen Schwarzpulverschein gemacht, sonst hätte ich noch 5 Musketen.
Ich verstehe das. Also ich finde das, also ich habe das auch, mein Nachbar, Grüße gehen raus, wenn du mir zuhörst, ist auch so ein Typ, der ist, habe ich manchmal das Gefühl, ist von vielen begeistert und das flaut dann aber auch ab. So, er kauft dann viel und verkauft es auch wieder. Gibt es einige wenige Hobbys, wo er dann wirklich lange bleibt, aber egal, sonst habe ich aber das Gefühl, das bleibt doch alles kleben. So, dann hast du irgendwie so, dann bist du bei Rucksäcken, denkst du, am Ende dann, jetzt kommen Jacken an oder bei dir halt jetzt bin ich bei, keine Ahnung, Langwaffen auf dem und dem Stand, jetzt will ich aber nochmal Long Range machen oder was weiß ich und dann geht das nächste Türchen auf und also der nächste Geldbeutel wird gesprengt. So.
Einer dieser Knackpunkte ist, dass du gerade jetzt zum Beispiel im Skisport, du hast irgendwie nie das Maximum erreicht, sondern es geht immer an diese Selbstoptimierung die Optimierung des eigenen Sportgeräts in dem Falle. Ja.
Ja.
Und ein ganz großer Teil dessen, wir sehen uns ja, die Jungs draußen und Mädels, die uns zuhören, nicht. Aber hier im Hintergrund siehst du einen Teil meiner Wiederladevorräte.
Ja,
okay. Also ein großes Thema, was eben auch mit der Skisport und der Jägerei zusammenhängt, das ist eben das Wiederladen von Munition.
Ja.
Ja.
Ist ja auch
böse mal. Also Zungen behaupten, ich übertreibe das minimal.
Ja. Man kann das nicht übertreiben, das ist Alchemie. Das ist, weißt du, der eine ist Parfümeur und du bist halt der Alchemist des Wiederladens. Das ist doch das ist doch, was Jungs wollen. Mädels vielleicht auch, so auf einem anderen Level, aber du willst doch, am Ende am besten irgendein Projektil auf eine Hülse pressen und du weißt genau, was da drin ist, welche Zusammensetzung am Ende für die und die Feuchte, die an dem und Tag, den Tag kämpfen wird, und das alles abzustimmen, das ist doch geile Magie, das ist doch das, was man machen will. Ja,
im Grunde ist es das und das ist halt, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Voraussetzung ist, ja, aber weil es mittlerweile einfach sehr, 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 sehr gute Munition auf dem Markt gibt.
Ja, klar.
Aber es ist nochmal was anderes. Das ist einfach die komplette Wertschöpfungskette, die du in den einen Schuss legst.
Genau.
Und wir waren letztes Jahr im Herbst in Bulgarien von einem unserer Geschäftspartner. Grüße übrigens. Ich weiß, kann nur kein Bulgarisch. Waren wir nach Bulgarien eingeladen zum Long Range Schießen und hatten da einen totalen Crack mit dabei.
Ja.
Der hat eine eigene Long Range Schießsport Sparte gegründet, die mittlerweile in ganz Europa eigentlich aktiv ist.
Was heißt Long Range? Kann man das in Deutschland überhaupt gründen?
Nein.
Long Range ist auf über 300 Meter, oder?
Nee, also wir haben dort bis, ich glaube, 1240, 1280 Meter schießen können.
Und das ist doch, worauf ich auch Bock habe. Aber ich
meine, und du das auf Privatgrund.
Ja, und du konntest das halt militärisch machen. So. Genau. Ich hatte so mein weitester tatsächlich Erstschusstreffer waren da 720 Meter auf der Schießbahn 10 in Hamburg, so, wenn die auch so ein bisschen jüdisch ist. Aber auch bloß, weil ein Art Scharfschütze-Ausbilder daneben, der mir auch geholfen hat. Der hat klick, klick, klick gemacht. So. Aber trotzdem, dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen. Ich hatte das auch schon tausendmal erzählt. Aber das kannst du halt ziemlich gut haben. Kannst du nicht.
Also man kann das schon haben, aber du musst halt einfach bei uns, musst du halt nach Polen fahren zum Beispiel.
Genau.
In Polen gibt es eben dieses Wirtschlice, diese Air Force Base, wo man da bis 1240, glaube ich, schießen kann.
Okay.
Ja, das ist schon was, aber man muss halt Deutschland verlassen. Ne?
Klar,
früher gab es mal die Möglichkeiten, zum Beispiel hier in Grafenwöhr bei uns, über die US-Armee oder dieses Department of Public Works, ja, 1000 Meter zu schießen, aber das ist leider mit Corona verstorben.
Mhm. Auch schade, dass, ich meine, gut, weil die Übungsplätze selber schon überbucht sind, aber dass man da nicht die Möglichkeit hat, das mal zu machen. Also innerhalb von der Wehrübung wäre das für uns beide jetzt kein Problem, aber so als normaler Mensch ist das halt echt eine Herausforderung. Ne? Aber genau, das wollte ich nochmal sagen, so zum Thema, wir sind ja auch, ne, wir werden ja auch groß mit Actionfilmen und piu, 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 piu. So, und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal piu gedacht, ne? Und wie lange brauchst du für einen einzelnen Schuss?
Das kommt drauf an.
Naja, aber ja, du hast ja dann auch vorbereitet, aber du brauchst ja bestimmt.
Also wenn ich sage, wir haben in einer unserer Königsklassendisziplinen schießen wir 12 Schuss inklusive eines verpflichtenden Nachladens in 15 Sekunden.
Ja, nee, aber ich meine, also, meine Frage war, oder wie lange brauchst du, um einen Schuss Munition zu machen?
Zu machen?
Ha!
Ja. Ja, das ist ein heißes Thema, ne?
Also, das meinte ich. Das meint, also,
ja, also
ist
man
halt
muss
deutlich länger als
man,
Piu 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 zu sagen.
Wesentlich. Das Hobbykonto darf man nicht mit Geld gleichsetzen.
Genau.
Das geht auf keinen Fall.
Und mir ging es nur darum, auf diesen Zeitansatz, weil du sagtest, du hast es ja schon gesagt, mit dieser, was hast du gesagt, Wertekette?
Wertschöpfungskette.
Wertschöpfungskette. Ja, genau. Und das ist dieser Punkt, so, wo du dann viel intensiver drüber nachdenkst. Das ist ja wieder bei der Jagd auch. Ob ich mir ein Stück Schwein im Aldi hole, oder ob ich dieses Schwein selber geschossen habe, oder ob ich mal schnell Munition rauspfeffere und denke so, na, das ist ja überhaupt kein Wert. Ich meine, letztendlich im letzten Portemonnaie. Aber wenn du da Energie und Leidenschaft und Zeit reingesteckt hast, dann wird auf einmal aus so einem Projektil oder aus einer Patrone, wird ja auch was Besonderes. Ja? Das ist ja dieses, das, was da so reingeht, so tief. Ne?
Also man hütet da diese Munition, die man da gemacht hat. Wenn ich jetzt sage, 9mm Munition oder sowas, das machen wir ja, das ist ja fast Verbrauchsmaterial.
Ja, klar. Ja.
Aber
ja,
wenn ich jetzt sage, zum Beispiel eine 6,5 Creedmoor fürs Long-Range-Schießen oder eine 308 für den präzisen Schuss oder absoluter Kracher ist halt diese 6mm Norma Benchrest, die ich seit meiner CISM-Zeit schieße, die gibt es halt kaum zu kaufen.
Ja. Ja.
Und diese Munition, auf die achtet man wirklich wie auf seinen Augapfel. Das ist in kleinen Schächtelchen drin mit Schaumstoff, dass sich die Spitzen nicht verbiegen, weil das halt einfach solche Sachen sind. Wenn du einen Neuner schießt, hast du ihn geschossen und nicht die Munition.
Und das
ist eben das, warum wir diese Wiederladerei tatsächlich machen. Wir wollen als Schuldigen uns selber identifizieren.
Ja.
Und nicht das Material.
Ja,
das
Dümmste,
was immer passieren kann, oder das, was man immer hört, ist immer, Munition war schlecht.
Ja.
Jetzt triffst du jemanden auf eine 300-Meter-Bahn, der kommt nur einmal im Monat oder einmal im halben Jahr vielleicht, und dann nimmt er gerade die schlechte Munition mit.
Ja.
Vollkommener Blödsinn. Das sind einfach die Leute, die Fehlerquelle noch nicht identifiziert haben, und die Fehlerquelle liegt immer hinterm Schaft.
Ja, das ist zwischen dem Gehörschutz.
Ja, das ist tatsächlich so. Und diese, ich sage jetzt mal, diese Größe, das zu realisieren, das muss man sich durch einen Haufen Fehlschüsse erstmal erarbeiten.
Ja, aber das ist das gehört ja zum Prozess. So, jetzt haben wir deine Hobbys und deinen Weg zu Epic nochmal zusammengefasst. Ich will trotzdem nochmal, weil wir es zum Eingang so schön hatten und so kurz hatten, jetzt hast du ein neues Leben in die Welt gesetzt. Kannst du so offen sein, wie du möchtest, so, aber das ändert schon was am Weltbild. Die Erfahrung habe ich selber gesammelt. Wirkt sich das auf deinen Hobbys aus?
Ja, klar. Natürlich. Also würdest du es nicht tun, hätte ich entweder das Hobby vorher nicht ordentlich ausgeübt oder wäre jetzt einfach ein Rabenvater.
Genau.
Natürlich wirkt sich das aus. Ich habe das Ganze.
Ist natürlich ein wesentlicher, ja.
Ja, ich habe das Ganze schon immer relativ simpel gehandhabt. Also auch damals, als ich diese Sturm- und Drangzeit auf der Jagd hatte, wo ich sehr, sehr viel Zeit im finsteren Wald verbracht habe. Ich habe schon immer mit meiner Frau, also jetzigen Frau, damals Lebensgefährtin, gesprochen und habe einfach gesagt, wie schaut's aus? Ich würde heute gerne auf die Jagd gehen, oder hast du etwas vor?
Ja.
Ganz einfach. Ist eine Frage, die dauert 3 Sekunden und kann dir ganz, ganz viele Probleme ersparen.
Ja.
Ja, dass wenn sie sagt, nee, ich würde heute gerne ins Kino gehen, dann lässt du die Kanone im Schrank und gehst ins Kino. Das ist es nicht wert. Vielleicht schießt du ja gar nichts, dann kommst du nach Hause und die Alte ist mürrisch. Ja, also das bringt dir nichts. Alle Hobbys, die man zu einem gewissen Maximum betreibt, sind potenzielle Beziehungskiller.
Natürlich.
Mhm. Ja, und jetzt ist es aber so, ich sage jetzt mal, das ist jetzt eine erwachsene Frau, die kriegt sich schon wieder irgendwann ein. Mhm. Ja, aber jetzt...
Also es ist ja auch so geben und nehmen. Du sagst jetzt, du hast immer gefragt, aber es gehört ja auch was dazu, seinen Partner, sein Hobby dagegen zu stellen. Also selbst wenn du fragst, so hast du was vor? Das ist ja auch wieder eine Frage. Das ist ja dann so, na, ich habe nichts vor, aber vielleicht hast du ja was Schönes mit mir vor. Das kann ja in beide Richtungen gehen.
Ja.
Und da muss man offen drüber reden und sagen, ey, also dass man das auch, das finde ich schön, dass du sagst, so letztendlich Hobby gut und schön, aber letztendlich bist du mein Leben, ja, oder ist die Familie mein Leben, oder
so immer. Es,
das Hobby ist halt ein Hobby. So, ja.
Ja, und der Säugling oder das Kind, egal wie alt es ist, das kann ja da nichts dafür. Genau, dass du dir dieses Hobby ausgesucht hast. Ja. Sondern man muss da schon der Sache gerecht werden. Und das ist man auch als Familienvater, als, klingt jetzt sehr abgedroschen, als Mann, seiner Umgebung auch schuldig, dass man dem allem gerecht wird.
Mhm.
Ja. Und ich sehe das schon so. Also das hat nichts mit... ob jetzt jemand besonders woke ist oder besonders politisch korrekt ist oder irgendwas, das hat damit nichts zu tun. Sondern man ist in einer Beziehung, in einer Familie, hat ein Kind und man ist verantwortlich dafür, dass das läuft. Und alles andere ist zweitrangig.
Ja.
Und ich habe auch gesagt, wenn meine Tochter, zum Glück ist es ein Mädchen, wenn das Kind... zu viel ungesundes Interesse an dieser ganzen Waffen-Munition-Geschichte zeigt, dann entscheidet man sich für das Kind. Selbst wenn man ein absoluter Die-Hard-Fan ist, so wie ich, man will nicht nach Hause kommen und sein Kind liegt da und hat sich vielleicht aus Versehen erschossen oder irgend sowas.
Sehr, sehr schöner Punkt. Also das ist ja ein Extrem. Und ich hatte es
ist ein Extrem, es ist ein Extrem, das ich selber aus meinem Bekanntenkreis kenne. Ich habe aus den Leuten, die ich da von meinem Skisport habe, vor allem aus der CUR-Sache, wo die Leute teilweise wesentlich älter waren als ich, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also von diesen Leuten, die Erfahrung teilweise schon auf harte Touren machen mussten. Also das ist eben ein Fall und der andere kommt aus seiner Werkstatt nach oben. Und seine Frau hat sich das Leben genommen, weil er einfach in der Werkstatt ihre kompletten Depressionen verschlafen hat.
Ja, versteht. Ja, klar.
Das würde ich wirklich auch gerne nach draußen weitergeben. Nehmt eure Familien nicht als selbstverständlich hin, sondern das ist ein Geschenk und man muss das auch wirklich wertschätzen können. Das klingt jetzt sehr malerisch, aber es ist tatsächlich so. Also das ist das, was ich meine.
Bernhard? Ich danke dir für das Gespräch und wir machen nochmal den nächsten Teil. Das waren wunderschöne Schlussworte. Wir hören das beim nächsten Mal. Macht's gut.
Sehr gerne.
Mm-hmm.